Herzlich willkommen zur ersten Folge von Hirnholz, eurem Podcast zu Innovation und Digitalisierung, klimapositivem Holzhandwerk, Kreislaufwirtschaft für Möbel und Holzprodukte und den Ideen und Visionen in den Köpfen und Herzen dahinter. Einen ganz besonderen Kopf mit ganz viel Herz haben wir heute zu Gast, Stefan Angermüller, der mit dem Namen Fairmöbeln unterwegs ist, um mit Tischlereien die Nachhaltigkeit in die Betriebe zu bringen und zu begleiten. Ganz herzlich willkommen, Stefan Angermüller, hier im Hirnholz-Podcast, jetzt live dabei. Hallo Stefan, geht's dir gut?
Hi Ulf, ja, herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, ich freue mich, dass du da bist. Magst du dich kurz vorstellen?
Jo, gerne mache ich das. Ja, mein Name, wie gesagt, Stefan Angermüller. Ich komme hier aus dem Chiemgau in Südbayern und ja, habe hier auch mein Holzstudium in Rosenheim gemacht, nachdem ich die Schreinerlehre absolviert habe. Ja, gefolgt von 25 Jahren beim Marktführer für Holzbearbeitungsmaschinen war ich doch sehr viel in Holzbearbeitungsunternehmen, sprich Schreinereien, Tischlereien unterwegs. Und seit 3 Jahren jetzt bin ich ausgebildeter Berater für Nachhaltigkeit und Gemeinwohlberater und begleite jetzt eben selbstständig als Coach und Workshop-Moderator die Veränderungsprozesse in Unternehmen und Organisationen und hierbei natürlich auch am liebsten in Schreinereien und Tischlereien.
Wow, das ist mal eine Entwicklung. Wir wollen jetzt keine Namen nennen von dem führenden Maschinenhersteller. Aber der Maschinenhersteller ist jetzt ja nun nicht gerade bekannt für Nachhaltigkeit als Leitziel, als Vision. Und da rauszugehen, ich meine, das ist ja eine etablierte Karriere, da hätte man ja auch einfach bleiben können. Was war für dich dein Moment? Ich will Teil der Lösung sein, wir brauchen die Nachhaltigkeit. Was hat dich bewegt?
Das war schon sehr früh, das war in den Anfang der 80er Jahre, also eigentlich sogar schon noch vor meinem Studium, war das Buch Die Grenzen des Wachstums. Club of Rome kam 1972 raus, das habe ich mit Begeisterung und Interesse gelesen und ja, diese Prognosen für die Zukunft, die dort beschrieben waren, waren für mich sehr plausibel. Und diese Prophezeiungen, die ja doch starke Veränderungen auf unserem Planeten vorhergesagt haben, die sind heute zu großen Teilen eingetreten. Also das war für mich damals, was mich bewegt hat und dann auch in meinem folgenden Leben immer begleitet hat.
Club of Rome, das ist mal ein sehr, sehr früher Einstieg. Das ist nicht Fridays for Future. Machen wir auch später in den Shownotes natürlich einen Link. Das ist, gucke ich mal, dass ich das Buch finde. Ich hoffe, ich finde das nicht nur auf Amazon. Aber das werden wir schon rausfinden. Jetzt hast du ja natürlich dann, wie gesagt, noch mal einige Jahre ganz etabliert in der Wirtschaft, in der freien Wirtschaft gearbeitet. Und wie kamst du dann auf Fairmöbeln? Also einmal ist das Wort natürlich so ein bisschen, ne? Einmal in die, ne? Hauen, was mir sehr gefällt. Ich mag das total, diese Wortspiele. Wenn man es nur hört, ist es erstmal so, upf. Und dann, wenn man hinguckt, ja, Fair und Möbeln. Ich finde das total schön, dass du da ein Verb draus gemacht hast, aus dem Möbel machen.
Ja, also ein bisschen provozieren oder zum Nachdenken anregen, das ist ja Klassik im Marketing. Aber unser Umgang mit dem Planeten ist schlicht ausgedrückt genau das. Wir vermöbeln unsere Lebensgrundlagen. Und deshalb fand ich es passend, damit aufzuhören, den Planeten zu vermöbeln und anstelle dessen eben fair zu möbeln. Das Wort vermöbeln ist kein Kunstwort, das habe ich auch nicht erfunden. Das kommt also ursprünglich auch nicht aus diesem Kontext, sondern das war relativ nahe am Möbelbau. Man hatte damals gesagt, ich habe meine Truhe zum Beispiel vermöbelt, heißt also günstig verkauft. Also im Sinne von Geld ausgeben war das schon im 18. Jahrhundert ein gängiger Begriff gewesen. Dieser negative Touch oder ja, der kam erst später.
Das ist spannend. Danke. Da haben wir noch was dazugelernt. Etymologisch war mir auch noch nicht bekannt. Klasse. Und das hast du ja neben dem Vermöbeln. Wir sind jetzt gerade hier im Live-Interview. Ich sehe das so schön in deinem Hintergrund. Du hast auf der einen Seite dein Vermöbeln-Logo. Das seht ihr dann später, wenn ihr in den Shownotes auf den Link klickt. Und auf der anderen Seite hast du die drei Pusteblumensamen von der GWÖ. Und GWÖ steht für Gemeinwohlökonomie. Jetzt hätte ich beinahe Gemeinwöhlökonomie gesagt. Klingt so ein bisschen als eine logische Schlussfolgerung, dahin zu kommen, aber unsere Hörer kennen vielleicht die GWÖ so noch nicht. Wie bist du dahin gekommen? Und ja, das ist ja anscheinend etwas, was dich bewegt mit deinem Coach sein und in die Betriebe reingehen.
Ja, seit diesen angesprochenen 80er Jahren habe ich mir sehr viele Gedanken gemacht, wie eben notwendige Veränderungen zustande kommen könnten, wie das Verhalten von Menschen sich verändern könnte. Es gibt viele, viele Aktivitäten, mit denen wir heute konfrontiert werden oder die wir erleben. Das sind vielleicht extreme Sachen wie Extinction Rebellion. Das waren in den früheren Jahren immer so ein bisschen belächelt, die Ökos oder so Konsumaussteiger. Ja, oder für mich dann auch immer der Gedanke, der Umbau der Wirtschaft. Also diese langen Jahre in der Maschinenbauindustrie tätig zu sein, hat mir klar gemacht, dass eben die Wirtschaft den großen Umschwung vollziehen muss. Also da sehe ich den großen Hebel. Und ja, habe mir da eben sehr viel Gedanken dazu gemacht und dann eben vor 5 Jahren jetzt dann, 4 Jahre, ja, 5 Jahre, war ein Vortrag von Fridays for Future, wo Claudia Kempfert also als Beraterin von der Bundesregierung einen Vortrag gehalten hat. Und dort habe ich den Kontakt zur GWÖ-Regionalgruppe gefunden. Was ich da so an Ideen der GWÖ fand und kennenlernte, das hat sich sehr gut mit den Überlegungen gedeckt, die ich mir so gemacht habe. Also gemeinwohlorientierte Gemeinschaft steckt dahinter, Werte passiert, steckt dahinter. Und ich habe Unternehmen kennengelernt, die sich genau so organisiert haben und somit in der Praxis erfolgreiche Wege aufgezeigt haben, wie man zukunftsbewusste Wirtschaft gestalten kann, wie zukunftsbewusste Wirtschaft funktionieren kann.
Und wenn wir jetzt mal die Perspektive da umdrehen, du hast ja gerade auch angesprochen, es geht um die Menschen, es geht um die Wirtschaft. Wenn jetzt du mit deinem Consulting-Produkt sozusagen am Markt auftrittst, warum kommen Kunden auf dich zu? Sind es die Chefs? Ist es die Belegschaft? Ist es ein Bedürfnis, von dem die getrieben werden? Oder ist es aus denen selbst heraus? Du hast jetzt gerade erwähnt, du hast Betriebe kennengelernt, wo das schon ist. Aber was sind das für Betriebe, mit denen du jetzt aktiv zusammenkommst, die ja wahrscheinlich nicht selbst den Weg gegangen sind, sondern jetzt jemanden suchen, der sie begleitet?
Ja, es sind doch immer noch die Unternehmen, die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die von sich aus schon erkannt haben, dass sie selbst Teil des Systems sind und damit auch zur Lösung beitragen können oder auch beitragen müssen oder sollten. Und ja, Unternehmen, die noch nicht erkannt haben, dass sich die Zeiten ändern, da ist es heute noch eine sehr große Überzeugungsarbeit aufzuzeigen, dass um auch in der Zukunft erfolgreich in der Wirtschaft zu sein. Also wir hören da schon, es geht nicht, das klare Ziel ist, Klimaveränderungen, Veränderungen der Lebensbedingungen zu verhindern. Aber es ist einfach von jedem eine Aufgabe, eben auch um erfolgreich in der Wirtschaft agieren zu können, in der Zukunft sich zu verändern.
Wenn jetzt so ein Betrieb sagt, okay, ich erkenne, na, da draußen passiert ganz, ganz viel gerade. Ich bin auch ein kleines Rädchen in dem ganzen System und ich kann für mich selber ein bisschen vielleicht was auch bewegen. Wie läuft es ab? Sagen wir mal, die erfundene Tischlerei, Mensch und Holz. Die gibt es, glaube ich, wirklich nicht. Ich hoffe es. Sollte es sie doch geben, bitte melden. Wir mal schalten gerne irgendwo nochmal einen Link dazu. Also wenn jetzt so ein Betrieb auf dich zukommt, die buchen dich, wie läuft das ab? Also wie kann ich mir das vorstellen, dass ich als, wenn ich als Tischlerei das Bedürfnis habe, ich brauche da jemanden, der mir hilft, damit ich meinen Betrieb anpasse an die Rahmenbedingungen, die es halt jetzt gibt. Wie läuft das ab? Wie funktioniert das?
Ja, es sind, ja, wie schon in der vorhergehenden Frage angedeutet, es sind die Eigentümer, es sind die Schreinermeister, es sind die Verantwortlichen in den Unternehmen, die irgendwo auch von einer Gemeinwohlorientierung, von ethischen Werten gehört haben, die zukünftig vielleicht wichtig sein könnten. Und die sich dann eben melden und wissen wollen, wie geht denn das? Wie kann man das machen? Was unterscheidet das von normal, von dem Thema Nachhaltigkeit im klassischen Sinne, von den Nachhaltigkeitsberichten, von denen man hört? Und ja, die sind erstmal neugierig, wie sieht sowas aus? Weil da in der Regel da auch keine Vorstellung erstmal da ist oder auch kein Wissen über. Was ist Gemeinwohl und was ist wertebasiertes Wirtschaften?
Das heißt, du erstellst dann für die Betriebe oder vielleicht eher mit den Betrieben einen so einen Nachhaltigkeitsbericht, oder wo fängst du an?
Bei mir geht es jetzt nicht darum, möglichst schnell irgendeinen vorzeigbaren Nachhaltigkeitsbericht oder Nachhaltigkeitsthemen zu dokumentieren, sondern es geht tatsächlich darum, sich für die Zukunft zu rüsten. Es geht darum, eine Bereitschaft zu zeigen, Veränderungen zu wollen, zu akzeptieren und dann auch durchzuführen. Das heißt, das kommt aus der klassischen eigentlich Organisationsentwicklung. Es sind Prozesse und genauso ist dieser Veränderungsprozess ein Weg, der eigentlich gar nie aufhört. Und anfangen tut so ein Prozess erstmal beim Purpose, bei der Vision. Ja, Purpose, neuer Begriff, der also Sinn und Zweck des Tuns beschreibt. Also, das ist für mich eine Grundvoraussetzung, dass hier eine Motivation da ist. Und dann kann ich mal einsteigen, kann Statusbericht machen, kann einen Fokusbericht mal schreiben, kleine 6 bis 10 Seiten, wo ich einfach meine bisherigen Aktivitäten dokumentiere. Was habe ich bisher gemacht? Und da sind dann schon die ersten überrascht. Ich bin ja schon eigentlich auf dem Weg oder ich habe ja schon etwas gemacht. Und aus so einem Statusbericht lassen sich dann Maßnahmen ableiten, also ein Maßnahmeplan, der dann am Ende vielleicht oder ja, vielleicht, das ist nicht zwingend, in einem Nachhaltigkeitsbericht endet. da es sich dabei um einen Veränderungsprozess handelt, dann muss dieser Prozess von Beginn an auch gut geplant sein. Das heißt, weil sonst verliere ich mich unterwegs. Also ein Ziel muss am Anfang stehen. Und deshalb steht in der Regel am Anfang dieser Visionswerte-Workshop, wo ich das Warum kläre. Warum will ich das eigentlich tun? Und dann kann ich mir Klarheit verschaffen über den Status quo. Hab dann den Maßnahmenplan und da bringe ich einen Begriff rein, was ist eigentlich die Basis hinter dem Ganzen, diese Sustainable Development Goals, also was weltweit von den Vereinten Nationen als soziale Nachhaltigkeitsentwicklungsziele beschrieben wurde. Das ist letztendlich die Basis für die Entwicklung in der Zukunft. Und darauf aufbauen kann dann eine kontinuierliche Transformation stattfinden. Ich kann die Veränderungsschritte kommunizieren, nach außen eben gegebenenfalls in einem Nachhaltigkeitsbericht, der vielleicht dann sogar zertifiziert ist.
Mhm. Diese UN-Nachhaltigkeitskriterien, da machen wir nachher auch nochmal einen Link in die Shownotes. Die sind tatsächlich umfassend, keine Leichtlektüre, aber das heißt, da ist quasi die Basis, die eigentlich global wirksam ist, so, und dann, wir können jetzt mal ganz plakativ auf das schon etwas abgedroschene Think Global, Act Local, also global denken, lokal handeln, runterbrechen, kann man das so sagen, dass das so der Weg ist?
Genau, da triffst du genau auch meinen Leitsatz. Das ist nämlich genau dieser global denken und regional handeln. Das ist
regional handeln, okay, da ist der Pfand.
Das ist für mich also das Zauberwort oder der Zaubersatz.
Wunderbar, cool. Mal ein konkretes Beispiel, wenn du in so einem, ich meine, diese UN-Ziele, das ist ja ein Haufen von Informationen. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt im Betrieb drin bin, vielleicht nehme ich schon, du hast gerade das schöne Wort regional verwendet, vielleicht verwende ich schon regionale Hölzer. Ich bin gestern im Supermarkt gewesen und da stand dann auch gerade die Umdenkentheke dran, ich nenne jetzt keinen Namen, wo es dann auch darum ging, jetzt lieber die Kartoffeln aus der Region zu holen. Also das ist wahrscheinlich was Tischler schon machen, sehr häufig, weil das ja auch ein schönes, lokales Holz zu haben. Wenn du jetzt in so einen Betrieb reingehst, was hat den größten Effekt, wo du merkst, so, da können wir direkt immer, das ist so eine ganz typische Schraube, da können wir direkt dann kurz drehen und schon merkst du was.
Ja, also kurz noch diese 17 Nachhaltigkeitsziele, die sind einfach eine gute Leitlinie, um eben solche Punkte herauszufinden. Also ich gucke mir einfach mein Unternehmen an, unterstützt eben von diesen Zielen und dann finde ich diese Punkte heraus. Mhm. Und ich sag mal grundsätzlich, so ein Schreiner-Tischler war ja auch damals meine Motivation, Schreiner zu werden. Das hat noch was mit Natur zu tun. Und deswegen, also Schreiner, Tischler, die sind ja vielleicht sogar schon weiter wie viele andere Branchen, also wollen wir gar keine nennen. Und von daher sind es oft die kleinen Schritte, ja, das sind Kleinigkeiten, die man verändern kann. Und ja, da ist es eben wichtig, um diese Kleinigkeiten auch zu finden und angehen zu können, ist es mal ganz am Anfang wichtig, auch die Mitarbeitenden mitzunehmen dabei. Also nicht als Verantwortlicher zu sagen, was ist zu tun und was sind die Punkte. Ich möchte jetzt, was weiß ich, Ökostrom, bestellt jetzt mal Ökostrom zum Beispiel, sondern gerade so in der Schreinerei ist es wichtig, dass der Mann im Versand merkt, hoppla, ich packe da ja alles in Plastik ein und muss das denn sein? Also das ist so mein Ansatz da. Und deswegen ist es wichtig, dass die Mitarbeitenden, die Schreiner, Schreinerinnen, dass die eben selbst erkennen und auch die Chance haben, das zu erkennen, dass man was bewegen kann. Also Projekte können, du hast nach direkt gefragt, also ich hatte schon gesagt, Strom, also das ganze Thema Energie ist so ein Bereich, Photovoltaik, eigenen Strom noch zu machen. Oft hat man ja schon Hackschnitzelheizung. Ja, aber grundsätzlich mal drauf zu schauen, wie kann ich Energie in meiner Schreinerei einsparen? Also das Licht in der Ausstellung vielleicht reduzieren oder nur zu den Zeiten anmachen, wo es wirklich auch sinnvoll ist. Mobilität ist dann so ein zweites Thema. Wie sieht es denn aus mit meinem Fuhrpark, die Arbeitswege der Mitarbeitenden? Ja, und ein wichtiges Thema sind die Ressourcen, also Umgang mit Ressourcen im Unternehmen. Was verbrauche ich da? Wo kommt das her? Wie ökologisch sind die Dinge, die ich verwende? Ja, und wenn ich da meine Mitarbeitenden mitnehme auf diesem Weg, dann habe ich sogar noch einen Impact in ihrem privaten Umfeld. Das heißt, sensibilisierte Mitarbeitende, die verändern dann auch in ihrem eigenen Leben, zu Hause, das Verhalten,
Spannend.
angefangen beim Arbeitsweg.
Wenn du jetzt mal von dem, jetzt haben wir gerade die positiven Seite gesehen. Ich finde es total spannend, dass du damit auch nicht nur ja, das Unternehmen änderst, sondern dass du ja, dass das nicht du änderst das Unternehmen, sondern ich glaube, du bringst da ein paar schon rotierende Zahnräder in die richtige Laufrichtung zusammen. So habe ich das Gefühl, die eigentlich schon da sind. Denn du hast ja vorhin schon gesagt, also wenn, dann ist da eigentlich schon der Wille da. Er braucht nur einfach mal eine Achse, auf der er laufen kann, eine Schiene, in die er laufen kann. Wenn wir jetzt sogar bis in die Privatperson reinwirken können, das ist Wahnsinn, weil das strahlt dann ja auch aus. Das ist richtig cool. Ich kann mir aber vorstellen, dass da auch hier und da Skepsis vorherrscht und was sind so die typischen Hindernisse? Was ver- oder behindert den Wandel zum nachhaltigen, gemeinwohlorientierten oder eben auch einfach schlicht klimaneutralen oder klimapositiven Betrieb?
Kann man relativ kurz beantworten, das ist in der Regel keine Zeit. Ja, also gerade heute in der aktuellen Situation, das Alltagsgeschäft deckt einen zu, man weiß gar nicht, wie man das abarbeiten kann und dann eben auch andere Herausforderungen wie Lieferengpässe, Energiekrise aktuell. Also aus den Corona-Krise resultierend eben, dass Materialien nicht da sind oder verfügbare Mitunternehmen, also Kooperationspartner, die dann nicht verfügbar sind. Also das nimmt die komplette Aufmerksamkeit heute von vielen in Anspruch.
Du hast jetzt gerade Lieferengpässe angesprochen und vorher ja auch nochmal das Thema Ressourcen erwähnt. Da ist natürlich, eigentlich ist das doch ressourcensparend umzugehen, ist doch dann eigentlich Teil der Lösung. Stichwort Kreislaufwirtschaft, Circular Economy. Ist das etwas, was dann auch in den Betrieben Denkprozesse auslöst, dass man auf einmal sagt, ja, da kann ich ja tatsächlich was machen und es ist sogar sofort etwas, was ich brauche. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich Zeit investiere, sondern sogar Zeit gewinne vielleicht, weil ich auf einmal produzieren kann, was ich vorher nicht konnte. Weil der LKW von, ich sage jetzt keinen Namen, fängt wahrscheinlich mit H an oder mit W, einfach nicht auf den Hof kommt, oder nichts dabei hat, was ich brauche.
Ja, also das ist immer wieder, oder man kann sagen, die Regel, dass ich erlebe, sobald mal der Einstieg gemacht ist und die ersten Ideen auf den Tisch kommen und dann auch umgesetzt sind, dann hat man sofort dieses Erfolgserlebnis, dass es zum einen der Umwelt dient, dass es aber auch andersrum nicht nur Geld kostet, indem ich eben hier jetzt ein Projekt durchziehe, sondern dass es mir eben auch Dinge spart oder vielleicht auch durch anderes Verhalten mit meinen Lieferanten eben hier zu einer ganz anderen Sicherheit führt.
Das heißt, da haben wir tatsächlich auch Aha-Effekte, die jetzt mal ganz klassisch marktkapitalistisch sich auf einmal doch so positiv durchschlagen.
Genau. Ja.
Das ist doch gut, dass wir dann aber jetzt eben nicht diesen Konsumverweigerungsnimbus haben, sondern es tatsächlich eben was bewirken kann, tatsächlich. Ich denke, das ist für den einen oder anderen Zuhörer mal ein ganz spannender Moment, dass man hier nicht etwas Esoterisches hat, sondern ja, Aha-Effekte in die bare Münze wert sind. Zeit ist Geld. Jetzt hast du ja, wir haben ja zwei Aspekte. Wir haben uns mal kennengelernt aus einem ganz anderen Umfeld. Deswegen sitzen wir jetzt hier auch zusammen. Und da bin ich selber jetzt ganz stark von dem Klima-Aspekt hergekommen und durch dich bin ich überhaupt zum ersten Mal jetzt ganz persönlich mit der GWÖ als Name in Berührung gekommen, als Bewegung oder auch Momentum. Wie ist es für dich mit den Betrieben? Wird das gemeinschaftlich betrachtet, Mensch, Umwelt, Nachhaltigkeit, faire Prozesse und so weiter? Oder wird da doch noch ganz stark jetzt die von dir beschriebenen Themen Energiekrise, Klimawandel, Ressourcenmangel und Lieferkettenprobleme, ist das dann schon das, was im Vordergrund steht? Oder wird es getrennt, gemeinsam betrachtet? Was erlebst du?
Ja, also diese Gemeinwohlökonomie, die Gemeinwohlorientierung, die geht mal grundsätzlich von einem systemischen Ansatz aus, was also heißt, dass also ich Dinge nicht singulär betrachten kann oder darf, um Lösungen zu bekommen, sondern ich muss immer das Ganze betrachten. Und also deswegen auch Nachhaltigkeit ist nicht nur wirtschaftliche Nachhaltigkeit, es ist ökologische Nachhaltigkeit. Es sind auch soziale Aspekte, die ich da betrachten muss. Und das bedeutet, wenn ich nicht das Ganze betrachte, dann verbessere ich vielleicht an einer Stelle etwas, aber an einer anderen Stelle habe ich wieder negative Effekte. Und ja, damit sind all diese drei Säulen sind untrennbar miteinander verbunden und ja, ich sage dann immer, mit einem 360-Grad-Blick vermeide ich, dass ich irgendwelche weiße Flecken übersehe und dass ich am Ende einen ganzheitlichen Erfolg habe.
Kommt das denn, ich meine, das ist ja auch dein Momentum, deine Motivation. Kommt das so an in den Betrieben?
Das sind Dinge, über die muss man am Anfang auch mal sprechen, um da auch Verständnis zu erzeugen dafür und auch die Notwendigkeit dafür zu erkennen. Und wie ich schon gesagt habe, also die ersten Erfolgserlebnisse, die dann zeigen, dass eben das in der Summe dann zu einem Win-Win führt, das überzeugt dann schon.
Okay. Jetzt machst du ja, ich hoffe oder vermute mal, dass die meisten unserer Zuhörer aus dem Holzhandwerk, aus Tischlereien und Schreinereien kommen. Jetzt machst du was ganz Spannendes. Du hast ja mit Tischlereien angefangen und jetzt machst du Apotheken. Ich meine, die Apotheke ist ein beliebter Kunde für das Tischlerhandwerk. Die machen schöne lange Auszüge und so. Und in der Regel auch sehr schicke Theken, da ist auch manchmal ein bisschen wertigeres Umfeld. Ich mache das übrigens total gerne in Apotheken, erstmal die Theken anzugucken, also das Apo weg, das mal die Theke anzuschauen, wie ist hier schick gemacht und so. Wie bist du dazu gekommen, dass du jetzt bei Apotheken gelandet bist? Das ist ja doch ein Sprung. Ich meine, ich sage mal zum Holzhandwerk, zur Glaserei oder zum Metallbau hätte ich verstanden, aber die Apotheke ist ja Pharmazie.
Genau. Ja, also sprechen da eigentlich vom ganzen Gesundheitswesen. Da sind auch ja, mittlerweile auch schon größere Konzerne im Gesundheitswesen begleitet. Der Hintergrund ist, dass die Herausforderungen interessanterweise gar nicht branchenabhängig sind. Das heißt, ja, es sind ja Themen, die uns alle betreffen im Arbeitsleben, privat und von daher eben nicht branchenabhängig sind. Man muss es anders sehen. Also die Maßnahmen, die erforderlich sind, die sind in jeder Firma unterschiedlich. Und dafür gibt es keine Blaupausen. Das heißt, klar fällt es mir leichter in einer Tischlerei, weil ich die Prozesse dort von vornherein kenne und da fällt es mir viel leichter zu arbeiten. Aber es geht ja nicht darum, die Möbelproduktion zu optimieren, das habe ich früher gemacht, sondern es geht ja darum, eine Thematik, die da drum herum ist, zu optimieren. Und deswegen ist es das Vorgehen eben, das Unternehmen erstmal zu analysieren und dann daraus die richtigen Maßnahmen festzulegen. Und es steht damit eben der Veränderungsprozess im Vordergrund.
Das heißt, die Apotheke ist jetzt quasi ein Zufall, wie du drauf gekommen bist, und du könntest jetzt genauso in eine Bäckerei gehen.
Genau.
Okay, das mal eine Aussage. Cool. Wenn wir jetzt mal von den Betrieben weggehen, also ich kenne das ja auch, dass die Leute in der Innungtät in Kontakt stehen, dort auch Ideen bekommen. Und wenn wir jetzt einfach mal so ein bisschen in das quasi die eine Ebene weggehen von einem konkreten Betrieb und die Innungsstruktur, die Handwerkerorganisation, die Neudeutsch Community ansprechen. Wie ist das in den von den Berufsschulen vielleicht schon angefangen, bei den Auszubildenden, Meister, Technikerschulen und so weiter, Handwerkskammern. Spürst du da, dass dann Impulse aus den Betrieben da hochschießen sozusagen? Oder gehst du auch in die Handwerkskammer, in zur Innung und hast dort ein breiteres Publikum? Wie ist das Umfeld dort? Also wie wirkt sich das aus, dass du an Betrieben dran bist, oder kommt die Erinnerung auch auf dich zu, zum Beispiel?
Ja, also ich kenne oder auch aus meiner vergangenen Tätigkeit doch viele Kontakte in ja, Handwerksbetriebe, in RFA-Gruppen hinein, Berufsschulen, Meisterschulen, Technikerschulen. Das Thema ist angekommen dort. Also man weiß, was auf einen zukommt und es werden auch erste Schritte gegangen, nur unterschiedlich intensiv wird das heute eingebaut. Es sind auch da in der Regel die Themen des Alltags, die wir vorhin schon angesprochen haben, eher im Vordergrund und ich würde es einfach mal diplomatisch so ausdrücken, da ist noch Luft nach oben drin.
Okay, ist es eine politische Angelegenheit oder ist es einfach, dass die Leute zu dicht sind mit ihren eigenen Themen, Aufgaben? Typische Berufsschullehrer hat in der Regel jetzt nicht nochmal extra viel Zeit übrig für alles mögliche andere. Wo siehst du da die Hebel, die dort den Betrieben vielleicht helfen können, diese Themen voranzubringen? Ist es Politik? Ist es Ausbildung in den Schulen? Ist es ein gesellschaftlicher Prozess vielleicht auch?
Ja, also wenn wir mal die Schulen, egal auf welchem Level, betrachten, ich glaube, das ist sehr ähnlich, da ist einfach der Weg, um neue Inhalte einzubauen. Da muss ja irgendwas wegfallen. Das ist doch ein relativ langer Weg. Also ich kenne es jetzt zum Beispiel von der TH Rosenheim recht gut. Da ist man auch schon im Forschungsbereich, was Materialien, neue Materialien angeht. Solche Themen sind schon vorhanden. Wird es den heutigen Stand ein bisschen technisch beschreiben? Also es werden die technischen Herausforderungen angegangen. Mhm. Es wird auch selber in den Einrichtungen, auch das hat man erkannt, dass man, um attraktiv zu sein, zum Beispiel eben sich auch Nachhaltigkeit auf die Fahne schreibt. Also auch diese Institutionen selber fangen an, zum Beispiel auch Nachhaltigkeitsberichte zu schreiben.
Mhm. Hast du dafür ein Beispiel, dass so eine Institution so einen Bericht geschrieben hat?
Ich weiß zum Beispiel, dass die TH Rosenheim da aktuell aktiv dran arbeitet.
Okay, da können wir wahrscheinlich noch nichts verlinken, aber das wäre natürlich mal spannend für Betriebe auch, sowas zu sehen, okay, das ist ja so ein bisschen, ja, Vorbildcharakter, Aber ich fand es gerade ganz spannend, dass es so, wie du es beschrieben hast, dass dann eben der technische Aspekt in den Vordergrund rückt. Also, dass man dann doch wieder dieses ganzheitliche Bild nicht hat, sondern ja, das typisch deutsch ingenieursmäßig zu knacken. Da muss doch nichts Menschliches rein, da müssen nur Zahlen rein. Ist das so dann das Bild, was entsteht?
Ja, ich würde es mal so im Raum stehen lassen, ja.
Okay.
Jetzt vielleicht auch Raum für Diskussion.
Darum geht's. Du hast jetzt gerade was Schönes gesagt, Materialforschung. Und ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, aber das ist tatsächlich ein kleiner Themenansatz, der mich selbst bewegt. Ich habe hier daheim einen 3D-Drucker stehen, wo ich hoffe, mal irgendwann ein bisschen näher ranzukommen. In die Richtung additive Produktion, ein paar Ideen zu entwickeln. Wie siehst du das mit additiver Produktion? Holzhandwerk ist subtraktive Produktion. Das klingt jetzt immer so komisch nach, scheiße, ist das schon wieder Mathematik? Achtung, ich habe jetzt das Wort gesagt, obwohl ich in den Podcast-Notes irgendwo angebe, dass ich kinderfreundlich bin. Also sprecht mir nicht nach, liebe Kinder, wenn ihr das hört. Alle anderen dürfen das. In der Regel fräsen wir Holz weg. Wir schneiden, wir bohren, wir nehmen immer irgendein Material und reduzieren es auf die Form, die wir haben. Selten fügen wir was hinzu. Und das ist ja der 3D-Druck im Grunde. Wie siehst du das? Hast du da schon Erfahrungen mitgemacht oder wo denkst du, kommen wir dahin?
Ja, solche Gedanken habe ich natürlich auch schon gehabt. Und also grundsätzlich kann man ja sagen, eben würde ein additives Verfahren schon mal für weniger Abfall sorgen, weil ich im Prinzip das Material nur verwende, was ich brauche. Ja, gerade in der Holzbearbeitung wird viel Material abgetragen. Und wo landet es dann in der Regel? In der thermischen Verwertung.
Verbrannt auf gut Deutsch.
Wird verbrannt, okay, könnte man ja sagen, ist toll, habe ich meine Heizung, spare dadurch Öl oder Gas, ist mal zum einen sicher ein richtiger Gedankengang, wenn wir ein bisschen weiterdenken, wenn, was wir alles zukünftig mit Holz ersetzen wollen. Holz braucht relativ lange, ich sage mal 60, 80 Jahre, bis wir es einsetzen können. Also eine klare Aussage von mir ist, Holz ist heute zu wertvoll für thermische Verwertung. Also Holz ist keine Ressource mehr zum Verbrennen und Energie erzeugen. Und deswegen finde ich solche Gedankenansätze sehr interessant. 3D-Drucker, ja.
Da bin ich gespannt, wie sich das entwickelt. Vielleicht sprechen wir dazu nochmal irgendwo in einer anderen Folge, wo wir dann doch mal ein paar konkrete Sachen schon haben. Dann kommen wir auch schon so langsam ans Ende des Podcasts und dieser Folge. Und ich habe da so ein paar kleine Fragen, wo ich dich gerne bitten möchte, einfach mal ganz kurz prägnant das Schlagwort Ja oder Nein zu sagen. Was ist erstmal wichtiger, regionale Rohstoffe oder Kreislaufwirtschaft?
Kreislaufwirtschaft.
Okay. Erneuerbare Energien oder Emissionen direkt vermeiden?
Emissionen vermeiden.
Atomkraft oder Erdgas als Brücke zum Wasserstoff?
Weder noch.
Wir schwimmen direkt. Okay. Das war meine Antwort. Ja, lieber Stefan, dann ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier dabei warst. Du hast vorhin gesagt, aus dem Chiemgau, so ganz krass hört man es nicht raus. Deswegen habe ich da, glaube ich, müssen wir keine Untertitel einbauen. Das ist gut. Ist beim Podcast sowieso schwer. Ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich habe mich sehr gefreut. Das waren spannende Gedanken, spannende Ideen. Wunderbar.
Von meiner Seite auch herzlichen Dank. Cooles Format und ja, ich darf dir da auch viel Erfolg wünschen und ja, vielleicht hören wir uns so vertiefenden Themen irgendwann da nochmal. Gerne.
Ich würde mich sehr freuen. Also, dann mach es gut. Ich danke dir. Ciao.
Jo, Gruß nach draußen an die Zuhörer.
Richten wir
Ciao.
aus. Ciao. Das war die erste Folge von Hier in Holz, eurem Podcast um Innovation im Holzhandwerk, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft, Klimapositivität und Digitalisierung. Ja, und ich hoffe, es hat euch gefallen und neugierig gemacht auf Themen wie Nachhaltigkeit. Stefan hat noch einige Links bereitgestellt von Gemeinwohlbilanzen von Tischlereien und Unternehmen, sodass ihr da auch mal reinklicken könnt, anschauen könnt, was das denn so bedeutet. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank nochmal nachträglich, lieber Stefan. Und ja, das war's dann für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.